NDR Info. Themen des Tages.
Drohnen in Leipzig. Wie gut sind die deutschen Abwehrmaßnahmen? Wir schauen auf deutsche Sicherheitsvorkehrungen, die Debatte im Allgemeinen und auch die Pläne von NATO und EU. Und wir beschäftigen uns mit den Hitzeauswirkungen. Deutlich mehr Todesopfer in Deutschland und große Probleme auch für die Industrie durch die Niedrigwasser auf den großen Flüssen. Damit beschäftigen wir uns in der kommenden halben Stunde hier bei NDR Info. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ist da nur knapp ein größerer Zwischenfall verhindert worden? Am Flughafen Leipzig hat ein Mitarbeiter in der Nacht zu gestern eine Drohne entdeckt auf dem Airport-Gelände. Das allein ist ja schon nicht erlaubt, besonders brisant. Sie hatte einen Sprengstoff und wurde direkt neben einem ukrainischen Flugzeug gefunden. Und das war nach einem Medienbericht mit militärischer Munition beladen. Offenbar soll die Maschine kurz vorher aus Frankreich nach Leipzig transportiert worden sein und sollte eigentlich auch weiterfliegen. Das sind Informationen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht von einem hybriden Angriffsszenario, denn diese Drohne am Flughafen war mit militärischem Sprengstoff ausgerüstet, aber auch so konzipiert, dass sie von der Drohnenabwehr nicht erkannt werden konnte. Und offenbar gab es auch noch eine zweite. Politik und Sicherheitskreise diskutieren jetzt, was zu tun ist. Christina Nagel aus dem ARD-Hauptstadtstudio über eine Debatte, die jetzt richtig Fahrt aufnimmt.
Innenminister Alexander Dobrindt spricht von einer sehr ernsten Gefahrensituation, von einer neuen Qualität der Bedrohung.
Wenn ich mir das anschaue, wie hier vorgegangen worden ist, was hier an Drohne existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und dieses professionelle Vorgehen erfordert mehr als Laienwissen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
Wer diese fremden Mächte sein könnten, sagt der Innenminister nicht. Er verweist darauf, dass in alle Richtungen ermittelt wird, noch könne man nichts beweisen. Das kritisiert der grüne Innen- und Sicherheitsexperte Konstantin von Notz, liege in der Natur der Sache bei hybriden Angriffen. Sie sollen immer auch dazu dienen, ein Gefühl von Unsicherheit und Angst zu verbreiten.
Aber wenn es läuft wie eine Katze, aussieht wie eine Katze und miaut wie eine Katze, dann ist es wahrscheinlich eine Katze. Und wenn da eben diese ukrainischen Maschinen an dem Flughafen stehen und genau da befindet sich eine Drohne mit Sprengstoff, dann ist es einfach ein sehr naheliegendes Szenario, dass es sich hier um eine Aktion russischer Dienste handelt.
Nicht nur von Notz, auch andere Sicherheitsexperten hätten sich hier eine klare Aussage des Innenministers gewünscht. Dann allerdings hätte die Bundesregierung auch direkt reagieren müssen. Nicht nur auf nationaler Ebene, durch die Einbestellung des russischen Botschafters zum Beispiel, sondern vielleicht auch auf Ebene der NATO. Denn der Flughafen Leipzig wird auch für Rüstungsgütertransporte des Militärbündnisses genutzt und die großen ukrainischen Antonov-Maschinen auch für Lieferungen an die Ukraine. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter fordert, Artikel 4 zu aktivieren. Er ermöglicht es NATO-Mitgliedstaaten, die die Sicherheit ihres Landes gefährdet sehen, die Bündnispartner zu Beratungen zusammenzurufen. Dabei geht es darum, gemeinsame Maßnahmen abzustimmen. Es könne nicht so weitergehen, dass die Gegenseite mit keinerlei Konsequenzen zu rechnen hätte, findet auch der Sicherheitsexperte Nico Lange.
Dass da keine Kosten entstehen. Und ich glaube, wir müssen uns endlich wehren.
Die Frage ist, wie? Das gilt auch für den Umgang mit potenziellen Tätern. Wie kann man verhindern, dass sich Menschen anwerben lassen, um zum Beispiel Drohnen mit Sprengsätzen zu steuern? Die Rede ist da oft von sogenannten Wegwerfagenten, die von fremden Geheimdiensten instrumentalisiert werden. Grünen-Politiker von Notz sieht hier dringenden Handlungsbedarf.
Wo erhöht man den Verhandlungsdruck auf diese Leute, die hier in diesem Land unterwegs sind und jeden Tag diese Dinge machen?
Und wie schafft man es technisch, kritische Infrastruktur ausreichend zu schützen und die Drohnenabwehr so effektiv zu gestalten, dass es nicht wie am Flughafen Leipzig von einem Zufall abhängt, dass die Drohne mit dem Sprengsatz entdeckt wird? Für politische Verhältnisse, sagt Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrsgesellschaft, seien bereits Entscheidungen in so wörtlich Lichtgeschwindigkeit gefällt worden. Darunter die, dass die 8 größten Flughäfen auf Kosten des Staates mit Drohnenabwehr ausgestattet werden.
Erste Flughäfen können davon schon profitieren. Und wir sind mit jedem einzelnen Flughafen, mit der Bundespolizei und mit dem Bundesinnenministerium in einem kontinuierlichen Austausch.
Es ist ein Wettlauf, sagen Sicherheitsexperten und Politiker. Einer, bei dem das Tempo gerade deutlich anzieht.
Soweit Informationen von Christina Nagel. Die Bedrohung in Leipzig war nicht die erste dieser Art. Auch in Dänemark und Großbritannien, Polen und den baltischen Ländern stellen Drohnen unbekannter Herkunft die bisherigen Sicherheitsmodelle in Frage. Nun will die NATO 40 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren in ihre Drohnenpläne stecken. Und die EU hat kürzlich einen Drohnendeal mit der Ukraine abgeschlossen. Thomas Spickhofen über den europäischen Blick auf das Thema.
Anfang September vergangenen Jahres dringen rund 20 Drohnen, vermutlich russischer Herkunft, vom Osten her in den polnischen Luftraum ein. Kampfjets steigen auf und schießen die Eindringlinge ab. Von einer bewussten Provokation Russlands spricht die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Und NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnt den russischen Machthaber Wladimir Putin: Hören Sie auf, den Luftraum der Alliierten zu verletzen. Seien Sie sich darüber klar, dass wir bereitstehen.
To Putin, my message is clear. Stop violating Allied airspace and know that we stand ready.
Die Sicherheitsmaßnahmen für den EU-Gipfel wenige Tage später in Kopenhagen werden über das ohnehin übliche Maß hinaus noch einmal massiv ausgebaut. Die Bedrohung kann jeden treffen, sagt Mette Frederiksen, die dänische Regierungschefin und Gastgeberin. Das sei das Wesen eines hybriden Krieges.
One day it's Poland, the other day it's Denmark and next week it will probably somewhere else.
Einen Tag trifft es Polen, am anderen Dänemark. Nächste Woche wird es dann wahrscheinlich irgendwo anders sein, ob durch Sabotage oder fliegende Drohnen. Klar ist aber auch, dass nicht jede Drohne, die womöglich für vergleichsweise kleines Geld hergestellt wird, mit Raketen abgeschossen werden kann, die unter Umständen gleich mehrere Millionen Euro kosten. Ein angemessenes Equipment zur Abwehr wird allerdings gerade erst aufgebaut. 40 Milliarden US-Dollar wollen die NATO-Mitglieder in den nächsten 5 Jahren dafür ausgeben, erklärt Generalsekretär Mark Rutte beim Gipfel der Allianz Anfang Juli in Ankara.
Allies are investing over 40 billion dollars in counter-drone capabilities over the next 5 years. And because the capabilities require that we have the right people to operate them.
Und weil es ja auch jemanden geben muss, der die Drohnen bedienen kann, werden wir die Trainings dafür bis Ende kommenden Jahres auf das Fünffache hochfahren.
By the end of 2027.
5 Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien, wollen ihre Aktivitäten in einer besonderen Initiative so vorantreiben, dass schon im kommenden Jahr Ergebnisse zu sehen sind. Bei der Entwicklung wollen die Europäer vor allem die Erfahrungen nutzen, die die Ukraine in den bitteren Kriegsjahren gemacht hat. Das bringt den ukrainischen Erfindungsreichtum und die Leistungsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zusammen, erklärt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, als sie vor 3 Wochen in Kiew ein entsprechendes Abkommen verkündet.
This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
Das bedeutet Investitionen nicht nur in der Ukraine, fügt von der Leyen hinzu, sondern auch für Europa und die gemeinsame Zukunft und sei selbstverständlich koordiniert mit der NATO. Zu den jüngsten Drohnen auf und über dem Flughafen von Leipzig will man sich bei der NATO in Brüssel bislang übrigens nicht äußern und verweist auf die deutschen Behörden.
Ein Bericht von Thomas Spickhofen. Am Flughafen Leipzig-Halle steht der Flugverkehr auf der nördlichen Landebahn weiterhin still. Das zweite Flugzeug, das vermutlich mit einer zweiten Drohne kollidiert war, ist in Hannover notgelandet, etwa 200 Kilometer entfernt. Und dort ging es heute ebenfalls um Drohnenabwehr. Konkret soll das mit Lasertechnik geschehen, die in der niedersächsischen Landeshauptstadt hergestellt wird. Und der Ministerpräsident Lies war bei der Eröffnung der Produktionsstätte heute mit dabei. Oliver Jürgens zur Produktion in Hannover.
In einem modernen Bürogebäude in Hannover wird an einer Technik gearbeitet, auf die viele Länder warten. Der Chef des Unternehmens Fiberbridge, Thomas Teeg, und sein inzwischen 50-köpfiges Team arbeiten seit mehreren Jahren an etwas, das erst jetzt seine ganze Bedeutung offenbart.
Wir können Lasersysteme, kleinere Lasersysteme, aber auch Hochleistungslasersysteme für die Drohnenabwehr bereitstellen. Das heißt, insbesondere die Hochleistungslasersysteme mit sehr, sehr hohen Energien, um Drohnen und insbesondere auch Drohnenschwärme zu bekämpfen. Und das ist eine Technologie, die bisher in Europa, in Deutschland so noch nicht verfügbar war.
Teeg-Systeme können in Militärfahrzeuge oder in mobilen Containern verbaut werden. Kunden sind in erster Linie Rüstungsfirmen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hält diese Technik für zentral, wenn es um das Thema Drohnenabwehr geht. Gerade auch nach dem Vorfall am Flughafen Leipzig, bei der eine mit Sprengstoff beladene Drohne unschädlich gemacht werden konnte.
Wir leben in einer hybriden Bedrohungslage. Ich will mal offen sagen, ich glaube, viele, die das immer so ein bisschen in die Richtung geschaut, ist es wirklich so dramatisch? Ist jetzt noch mal endgültig bewusst geworden, sichtbar geworden, wie dramatisch diese Bedrohungslage inzwischen schon ist.
Lies ist aber auch bewusst, dass die Abwehr von Drohnen durch Laser nur ein Teil einer umfassenden Sicherheitsarchitektur sein kann. In einer hybriden Bedrohungslage gäbe es auch andere Formen von Anschlägen, auf die der Staat vorbereitet sein müsse.
Es geht in der hybriden Bedrohungslage um andere Formen von Anschlägen. Es geht darum, Infrastruktur außer Kraft zu setzen. Das heißt, wir werden ein sehr gezieltes System brauchen, das auf der einen Seite sehr gut alle Informationen zusammenstellt. Und auf der anderen Seite will ich auch sagen, müssen wir uns als Staat fragen, welche Informationen wir eigentlich heute angesichts der Bedrohungslage überhaupt noch öffentlich machen können, auch im Sinne von Infrastrukturdaten, weil das auch der Schutz der Infrastruktur ist, nicht mehr alle Daten öffentlich zur Verfügung zu stellen.
Bei der Abwehr von hybriden Anschlägen wirbt Lies für noch mehr Zusammenarbeit von Polizei und Bundeswehr. Sicherheit müsse gemeinsam gedacht werden. Die Abwehr von Drohnen spielt auch für die Bundeswehr eine große Rolle. Frank Doske, der Leiter der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition in Meppen, hat dafür mehrere Gründe.
Die Vielzahl an Drohnen, auch die Menge und auch natürlich, dass sie so günstig herzustellen sind, führt dazu, dass wir eigentlich im Prinzip ganz schnell unsere Magazine leergeschossen hätten. Und dafür brauchen wir inzwischen ganz andere Lösungen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die gesamte Logistik, die dahinter steckt und natürlich im Endeffekt auch die Effizienz, das heißt auch die Kosten, die würden uns weglaufen.
2028 will die Bundeswehr solche Systeme wie das aus Hannover nutzen. Auch an Flughäfen wäre ein Einsatz denkbar. Dass die Drohnenabwehr mit Lasern nun serienreif ist, ist ein wichtiger Schritt, um diesem Ziel näher zu kommen.
NDR Info. Die Meinung.
Richtig gut ist Deutschland nicht vorbereitet auf Drohnen, meint unser Korrespondent Mario Kubina aus dem Hauptstadtstudio.
Ein hybrides Anschlagsszenario, so nennt Alexander Dobrindt das, was da am Flughafen Leipzig-Halle passiert ist. Ein Begriff, der die Dinge vernebelt, statt Klarheit zu schaffen. Dabei ist die Lage eindeutig. Eine Drohne wird mit Sprengstoff präpariert und auf den Flughafen gesteuert. Dorthin, wo auch ukrainische Frachtmaschinen stehen. Und nur durch Zufall kann Schlimmeres verhindert werden. Das zeigt, Deutschland steht bei der Drohnenabwehr blank da. Schon klar, die Politik war angesichts der Häufung von Drohnenvorfällen nicht untätig. Es gibt inzwischen ein Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern, ein Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen und das Luftsicherheitsgesetz wurde überarbeitet. Aber nach wie vor ist die operative Verantwortung auf zu viele Akteure verteilt. Mal ist die Bundeswehr zuständig, mal die Bundespolizei, mal die jeweilige Landespolizei. Je nachdem, wo eine Drohne gerade auftaucht. Damit muss Schluss sein. Zu Recht hat der Innenminister von der CSU eine eigene Drohneneinheit bei der Bundespolizei eingerichtet. Das kann aber nur der Anfang sein. Was nützt die beste Organisationsstruktur von Bund und Ländern, wenn sie erst nach einem Vorfall zur Klärung beitragen kann? Ziel muss es sein, Angriffe auf kritische Infrastruktur wie Flughäfen zu verhindern. Deshalb muss erstens die Drohnenabwehr bei der Bundespolizei gebündelt werden. Und zweitens muss so schnell wie möglich die nötige Technik beschafft werden. Abfangdrohnen, Störsender, Sensoren zur Früherkennung von Drohnen, damit sich Deutschland in Zukunft wehren kann, wenn es darauf ankommt.
Die Meinung von Mario Kubina. Soweit zum Niedrigwasser, eine Auswirkung der hohen Temperaturen gerade. Eine weitere ist ja, dass Menschen in Nordeuropa einfach nicht darauf eingestellt sind, auf Temperaturen über 35, 38, 40 Grad. Das liegt auch an der Gewöhnung. Der Körper braucht Zeit, um sich an hohe Temperaturen und Hitze zu gewöhnen. Bei schnellem Anstieg ist oft auch der Kreislauf überfordert oder Schlimmeres. In Deutschland sind in diesem Sommer nämlich schon mehr Menschen gestorben aufgrund der Hitze als bisher angenommen. Knapp 12.000 seien es, schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht und korrigiert die bisherigen Zahlen damit deutlich nach oben. Nies Walker aus der ARD-Gesundheitsredaktion hat Einzelheiten dazu. Nies, einmal vorab, was bedeutet es denn, an Hitze zu versterben? Was ist damit gemeint?
Also Hitze als Todesursache, das gibt es tatsächlich. Der Hitzschlag aber ist eher selten, sag ich jetzt mal. Meistens ist es eine Kombination aus einer Vorerkrankung und eben dann hohen Temperaturen. Zum Beispiel ein schwaches Herz, schwache Nieren. Und dann kommt eben Hitze dazu. Das verstärkt diese Vorerkrankung und das führt dann zum Tod. Das kann man an den Zahlen des Statistischen Bundesamtes konkret ablesen. Die meisten Menschen sterben in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber wenn es besonders heiß ist, sterben dann viel mehr als sonst. Und das ist eben das, was man mit Hitzetoten so meint. Man spricht dann auch von einer Übersterblichkeit. Und diese Zahlen, die sind sehr belastbar.
Und sind das dann diese Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut immer rausgibt?
Jein. Also die ganz detaillierten Zahlen, wer wirklich woran gestorben ist, die kommen immer von den Statistikämtern der Länder und die brauchen dafür so rund 5 Wochen. Doch in der Zwischenzeit, da arbeitet das RKI schon mal mit den, ich sag jetzt mal, etwas gröberen Zahlen und schätzt dann ab, wie viele Menschen von all denen, die gestorben sind, wohl aufgrund der Hitze verstorben sein könnten. Die legen dann Wetterdaten dazu und so weiter. Diese Schätzung ist also nicht aus der Luft gegriffen, sondern das wird aufwendig berechnet. Aber wie wir jetzt gesehen haben, ganz aktuell, das RKI ist dabei recht vorsichtig, denn die tatsächlichen Zahlen, zum Beispiel für Ende Juni, da war es wirklich richtig heiß, die liegen fast doppelt so hoch wie bisher angenommen. Demnach starben allein in dieser einen heißen Woche 9.600 Menschen wegen der Hitze. Diese Zahlen kennen wir aber auch erst seit heute.
Das heißt jetzt also, es gibt erstmal eine Schätzung und ein paar Wochen später dann die genauen Zahlen. Und wenn wir da jetzt nochmal genau hinschauen, was fällt denn dabei dann noch auf?
Erstens, es sind vor allem alte Menschen, die an Hitze versterben. Knapp jede zweite Person ist 85 oder älter. Nur 10% der Hitzetoten sind unter 65. Das ist aber ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich was Neues. Das war auch schon in den vergangenen Hitzeperioden so. Das liegt eben daran, dass Hitze selten der Hauptgrund ist, sondern nur der Auslöser dafür, dass eine Vorerkrankung auf einmal richtig heftig wird. Zweitens, was dann noch auffällt, ist, dass wir im Norden recht glimpflich davon gekommen sind bei dieser krass heißen Woche Ende Juni. Ganz grob kann man sagen, dass da die südlichen und mitteldeutschen Bundesländer stärker betroffen waren, wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Thüringen.
Und eine Frage noch, wenn wir jetzt in diesem Jahr schon von fast 12.000 Hitzetoten sprechen, wird es dann das neue Normal oder gibt es auch etwas, was wir, was die EU oder was Deutschland tun kann, um eben vorzubeugen, um besser vorbereitet zu sein?
Ja, da gibt es schon Forderungen, zum Beispiel von der Bundesärztekammer und vielen anderen Gesundheitsorganisationen. Die wollen erstmal erreichen, dass extreme Hitze als Gesundheitsgefahr auch offiziell anerkannt wird. Und sie wollen, dass die Politik einen Plan vorlegt, wie bei Hitze der Bevölkerung, also uns, geholfen werden kann. Konkret geht es denen zum Beispiel um Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Die sollen, so heißt es, klimafest gemacht werden. Und es gibt auch schon hier und da Pläne und Konzepte. Aber erstens, das ist jetzt noch nicht wirklich einheitlich, schon gar nicht EU-weit. Und zweitens geht es jetzt meistens auch nicht weit genug bei dem, was da gefordert wird. Bei uns in Deutschland haben sich jetzt auch noch zusätzlich weitere Verbände aus dem Bereich Soziales und Umwelt zusammengetan und fordern von der Bundesregierung einen Hitzegipfel. Denn denen geht es jetzt nicht mehr nur um die Hitzetoten, sondern denen geht es auch um die Dürre zum Beispiel oder das Niedrigwasser. Und man muss auch aktuell einfach sagen, also beim Thema Hitze, das wir ja gerade haben in den letzten Wochen, da kam weder die EU noch die Bundesregierung ja so richtig aus dem Quark.
Nils Walker war das aus der ARD-Gesundheitsredaktion. Jetzt zu einer weiteren Auswirkung der Hitze. Am Bodensee stinkt's. In vielen größeren Flüssen ist gerade deutlich weniger Wasser als sonst um diese Zeit. Der Schiffsverkehr muss zum Teil ganz eingestellt werden. In einigen Regionen gibt es schon Wassersparaufrufe, heißt keine Pools mehr befüllen, keinen Rasen wässern. Schon seit Jahren sinken dazu die Grundwasserspiegel in Deutschland. Man kann es nicht mehr übersehen. Uns geht gerade das Wasser aus. Die eingeschränkten Transportkapazitäten wirken sich auf Lieferketten und Produktionsprozesse aus. Und vor diesem Hintergrund hat der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger heute zu einem Spitzengespräch Niedrigwasser nach Bonn ins Bundesverkehrsministerium eingeladen. Maike Kreber berichtet.
Wir können das Wetter nicht beeinflussen, aber dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft besser durch diese schwierigen Wochen kommt. Das sagt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger nach seinem Gespräch mit vielen Vertretern aus der Wirtschaft. Wasserstraßen ausbauen und mehr Schiffe umrüsten, um besser bei Niedrigwasser fahren zu können. Aber auch mehr Güterverkehr vom Schiff auf die Straße und die Bahnschienen bringen. Das sind nur einige der Maßnahmen, die Bundesverkehrsminister Steffen Bilger und die anderen Teilnehmer des Spitzengesprächs besprochen haben. Ganz wichtig dabei, es soll nicht nur langfristige Maßnahmen geben, sondern vor allem viele kurzfristige, um die aktuell angespannte Lage zu entlasten. So könnten Sonn- und Feiertagsverbot für Lkw ausgesetzt werden, um den Verkehr von den Schiffen auf die Straße zu bringen. Insgesamt sprechen der Minister und auch Vertreter aus der Wirtschaft aber davon, dass sie deutlich besser dastehen als noch vor einigen Jahren. Vor allem dank Maßnahmen, die seit dem Niedrigwasser 2018 beschlossen wurden.
Ja, und darüber habe ich auch mit Hulz Reichert gesprochen. Er ist Abgeordneter der SPD aus Schleswig-Holstein, geboren in Husum. Also mit Ebbe und Flut kennt er sich aus. Inzwischen ist er auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentskreises Binnenschifffahrt und Binnenhäfen. Ich habe ihn gefragt, was erwarten Sie von so einer Konferenz? Braucht man sie als Bestandsaufnahme oder bringt das wirklich weiter?
Naja, es ist schon, glaube ich, wichtig, so eine Konferenz zu machen, um einfach auch Scheinwerfer auf diese Problematiken, die wir gerade haben, zu werfen. Und das kann dann einfach auch politische Handlungsimpulse mit sich bringen, die uns jetzt dazu bringen, auch wirklich ins Tun zu kommen. Einmal das Kurzfristige, das Mittelfristige und vor allem auch das Langfristige, was mir besonders wichtig ist, was den Ausbau unserer Wasserstraßen angeht.
Und genau in diese Dreigliedrigkeit kam auch der neue Verkehrsminister Bilger. Wir hören kurz rein.
Erstens, es geht um langfristige Maßnahmen, also Ausbau unserer Wasserstraßen, um besser mit Niedrigwassersituationen jetzt umgehen zu können. Zweitens, mittelfristige Maßnahmen, wie beispielsweise der Umbau von Schiffen, sodass diese besser mit Niedrigwassersituationen umgehen. Und drittens, kurzfristige Maßnahmen, wie die Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbots für Lkw.
Soweit der Verkehrsminister. Sind das auch Ihre Maßnahmen, Herr Reichert?
Ja, also beim Sonn- und Feiertagsverbot für LKWs bin ich natürlich jetzt nicht grundsätzlich bester Stimmung und finde das eine gute Idee. Jetzt mit Blick auf diese Notsituation muss man, glaube ich, als Politik immer seine Ideologie mal beiseite schieben. Aber wir müssen da sehr darauf achten, dass wir dann kein dauerhaftes Aushöhlen dieses Sonn- und Feiertagsverbotes bekommen. Aber als kurzfristige begrenzte Krisenmaßnahme kann man das durchaus auch machen. Und ansonsten ist halt wirklich wichtig, dass wir jetzt in unsere Wasserstraßen investieren. Das haben wir jahrzehntelang nicht ausreichend getan. Und das rächt sich jetzt auch ein bisschen, denn die Frage von Dürren und niedrigen Wasserständen, das kommt ja nicht überraschend.
Aber generell hat es doch auch Bestrebungen gegeben, zum Beispiel auch mit dem Sondervermögen mehr für die Binnenschifffahrt zu tun. Was ist da Stand?
Das Sondervermögen ist bisher nicht vorgesehen für die Wasserstraßen. Das wird sich jetzt aber ändern. Also im Haushalt 2026 ist das nicht bedacht, aber im Regierungsentwurf für den Haushalt 27 ist die Wasserstraße Teil des Sondervermögens und da wird es auch nach jetzigem Stand deutlich mehr Mittel geben. Und dafür habe ich jetzt in meinem ersten Jahr im Deutschen Bundestag auch sehr für geworben und das ist ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung.
Wenn wir uns die Zahlen aktuell von heute anschauen, dann sind es im Rhein an manchen Stellen, zum Beispiel bei Köln, 66 Zentimeter Pegelstand. Das ist noch niedriger als zuletzt. Jetzt können aber die Schiffe, weil die Fahrrinnen ausgebaggert sind, trotzdem noch fahren, weil da kommen noch mal 1,11 Meter mit dazu. Trotzdem mit deutlich weniger Fracht als sonst. Aber ist diesem ganzen Dilemma entgegenzukommen, wenn man jetzt Fahrrinnen weiter ausbaggert? Ist das nicht die logische Konsequenz?
Das ist ein Teil von Maßnahmen, die Fahrrinnen weiter zu vertiefen. Das werden wir jetzt auch verstärkt durch die zusätzlichen Mittel angehen und auch durch Veränderungen im Planungsrecht, die wir auch schon auf den Weg gebracht haben. Aber natürlich müssen wir, und das hatte der neue Verkehrsminister ja auch unter den mittelfristigen Maßnahmen angesprochen, zu gucken, wie die Schiffsflotte sich anders aufstellt und anders jetzt reagiert auf einfach die neuen klimatischen Bedingungen, die uns immer stärker jetzt auch ereilen.
Wobei eben das mittelfristige und langfristige Projekte sind, bis man vielleicht auch neue Schiffstypen hätte, wäre nicht auch eine Möglichkeit, sich, ja jetzt sag mal in Anführungsstrichen, sich einfach darauf einzustellen, also eben für die kommenden Jahre darauf einzupreisen, im Sommer Binnenschifffahrt in Deutschland eher nicht?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Das ist auch aus vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. Einmal können wir viele Güter nur gut und sinnvoll über die Wasserstraßen transportieren. Und dann kommt einfach hinzu, dass die Wasserstraßen der klimafreundlichste Verkehrsträger sind. Und da würden wir ja quasi in einen Teufelskreis kommen. Wenn wir jetzt weiter dauerhaft Verkehre auch auf die Straße lenken, erhöht das den CO2-Ausstoß. Es verstärkt noch den Klimawandel und dadurch entstehen noch mehr Dürren und Trockenperioden. Deswegen müssen wir da jetzt uns auf solche extremen Situationen vorbereiten. Aber pauschal zu sagen, wir lassen das jetzt im Sommer mit der Schifffahrt auf unseren Binnengewässern, das halte ich für nicht gut.
Die Straße hatten Sie auch schon eingangs angesprochen, Herr Reichert. Aber was ist mit der Schiene? Also gäbe es theoretisch die Möglichkeit, doch auch mehr auf Schiene umzulagern?
Na, dafür sind wir ja auch jetzt dabei, das Schienennetz zu sanieren mit ja auch wirklich viel Geld aus dem Sondervermögen. Das ist auch richtig. Kurzfristig ist da jetzt auch nicht viel zu machen. Wir sehen es ja gerade auch am so stark betroffenen Rhein, wo ja parallel dazu entlang des Rheins gerade eine Korridorsanierung stattfindet, die auch dringend notwendig ist und da das Schienennetz wieder ertüchtigt wird. Und das kollidiert natürlich jetzt auch und macht die Situation noch mal dramatischer in dieser besonders betroffenen Region.
sagt Hulz Reichert von der SPD. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Parlamentskreises Binnenschifffahrt und Binnenhäfen. Und damit enden die Themen des Tages für Donnerstag, den 6. August.